RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Anke Arndt. Guten Morgen. Hunderttausende Menschen sind zum traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin gekommen. Die Veranstalter meldeten 750.000 Besucher. Die Polizei sprach von einer sechsstelligen Zahl und bilanzierte eine friedliche und ausgelassene Feier. Fast 70 Gruppen zogen mehrere Stunden durch Friedrichshain. Zum ersten Mal fand der Umzug im Osten Berlins statt. Das Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg geht heute zu Ende. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. GdP-Chef Roskopf sagte in der ARD, gerade an Bahnhöfen verspreche man sich von solchen Tasern einen Mehrwert. Denn dort nehme die Gewaltbereitschaft etwa mit Messern zu. Die Linke warnte davor, dass der Einsatz von Tasern tödlich sein könne. Es seien dazu zahlreiche Fälle dokumentiert, so die Abgeordnete Bünger. In Brandenburg haben Sturmböen zahlreiche Bäume umstürzen und Äste herabfallen lassen. Das berichten mehrere Regionalleitstellen der Feuerwehr. Ricardo Westphal, RBB 24.
Zum Beispiel im Landkreis Oberhavel. Bei Dannenwalde musste die Feuerwehr einen Baum von den Gleisen holen. Deswegen kam es auf der Bahnlinie RE5 in Richtung Norden zu Problemen. Und in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland fuhr eine S-Bahn laut Bundespolizei gegen einen Ast und kam auf offener Strecke zum Stehen. Der Verkehr der S5 war dort kurzzeitig unterbrochen. Verletzt wurde niemand. Weitere umgestürzte Bäume wurden auch im Landkreis Uckermark gemeldet.
Der Rundfunk- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das hat seine Familie dem NDR mitgeteilt. Aus Hamburg, Lars Hennig.
Über 50 Jahre, so lange wie kein anderer, moderierte Carlo von Tiedemann beim Norddeutschen Rundfunk. Sein Markenzeichen waren seine Stimme, sein Schnauzer und die Nähe zu seinem Publikum. 1971 ging er erstmals auf Sendung, zunächst als Reporter, dann als Moderator. Er war über viele Jahre das Aushängeschild bei NDR 2. Ab 1977 präsentierte er fast 1000 Sendungen der aktuellen Schaubude.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Bundesliga besiegten sie die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit 38-33. Im Nations League-Finale hat Portugal gegen Spanien mit 5-3 im Elfmeterschießen gewonnen. Zuvor hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 0-2 verloren. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat die French Open in Paris gewonnen. Im Finale schlug er den Italiener Jannik Sinner. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts weiter viele Wolken, stellenweise Schauer, nur im Norden aufgelockert. Tiefstwerte 11 bis 9 Grad. Es ist 1.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir eine Meldung haben wir, die ist gerade aufgeploppt. Die A5 Frankfurt Richtung Kassel ist zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Das war's dann auch schon. Gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt von NDR Info aus Hamburg. Ich bin Milat Kupay. Hallo. Mehr als 70% der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. Die Ozeane sind sehr wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Sie regulieren das Klima, sind Ernährungsgrundlage für Millionen Menschen, also auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Aber den Ozeanen geht es bekanntlich nicht gut. Das Wasser ist zu warm, zu sauer und zu schmutzig. Um einen besseren Schutz der Weltmeere geht es von heute an bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Caroline Döller mit einem Ausblick.
Überhitzt, überfischt, verschmutzt und trotzdem wird in der breiten Öffentlichkeit viel zu wenig über die Ozeane gesprochen, sagt Romain Troublet. Das sei das größte Problem. Romain Troublet ist Geschäftsführer von Tara Océan, einer französischen Stiftung, die sich für Meeresforschung und Meeresschutz einsetzt. Diese Konferenz zu haben, für die 50 Staatschefs und Minister aus gut 100 Ländern nach Nizza kommen, allein das ist schon ein Sieg, weil dann alle über die Meere reden, über die Probleme der Meere und darüber, wie wir die gemeinsam lösen können. Das allein sollte man nicht unterschätzen. Diese Sichtbarkeit allein reiche natürlich nicht aus. Wir müssen bei unseren Ambitionen für den Meeresschutz einen Gang hochschalten, auch was die Entwicklung internationaler Regeln betrifft. Für die Schifffahrt, die Artenvielfalt, Klimaschutz, Fischerei. Hier braucht es viel ehrgeizigere Ziele. Allerdings liegt rund die Hälfte der Weltmeere außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse, was vor allem für die Ausweisung von Schutzgebieten auf hoher See ein Problem ist. Das UN-Hochseeschutzabkommen von 2023 soll das ändern. Damit es in Kraft treten kann, müssen aber mindestens 60 Staaten den Text ratifizieren. Die französischen Gastgeber hatten gehofft, diese Zahl vor oder während der Konferenz in Nizza zu erreichen. Doch das könnte eng werden, räumt Olivier Poivre d'Arvor ein. Er ist Frankreichs Botschafter für die Meere und Ozeane. Wir geben uns bis Mitte Dezember, sozusagen als Weihnachtsgeschenk für den Ozean. Endlich ein Vertrag, der illegale Fischerei verbieten soll, der es ermöglicht, Hochseemeeresschutzgebiete auszuweisen, der die genetischen Ressourcen des Meeres gerecht verteilen soll. Das UN-Hochseeschutzabkommen gilt als wichtige Grundlage für viele Ziele, die schon vereinbart sind, deren Umsetzung aber hakt. Etwa bis 2030 insgesamt 30% der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen. Aktuell sind es rund 8%. Kurz vor der Ozeankonferenz haben mehr als 2000 Wissenschaftler Empfehlungen erarbeitet, die in die politischen Entscheidungsprozesse einfließen sollen. Das sagt François Houllier, Präsident des französischen Meeresforschungsinstituts IFREMER.
La présence de 2200 scientifiques à Nice est une forme de
Die Präsenz der Wissenschaftler in Nizza soll eine Art freundschaftlichen Druck aufbauen. Diese 2000 Wissenschaftler stehen ja auch in Kontakt mit den Delegationen ihrer jeweiligen Länder und können dort weitergeben, was wir auf unserem Kongress erarbeitet haben. Diesen gemeinsamen Druck konnten wir in der Form nie zuvor ausüben. Umweltschutzorganisationen haben schon vor Beginn kritisiert, dass der Konferenz die Ambitionen fehlen. Romain Troublet von Tara Océan verfolgt einen pragmatischen Ansatz. Er versucht, allzu große Erwartungen an die Konferenz zu bremsen. Nizza sei nicht das Format, um neue, bindende Verträge zu vereinbaren. Es gehe vielmehr darum, die teilnehmenden Staaten zu eigenen Verpflichtungen zu motivieren. Es ist ein Diskussionsformat zu den UN-Zielen der nachhaltigen Entwicklung. Es geht darum, was Staaten tun sollten. Nizza ist da, damit unterschiedliche Akteure sich eigene verbindliche Ziele setzen, also zum Beispiel auch Unternehmen der Meereswirtschaft und nicht nur Staaten. Für Troublet wäre Nizza ein Erfolg, wenn möglichst viele Staaten dort ambitionierte Aktionspläne festschreiben. Sich etwa dazu bekennen, die weltweite Plastikproduktion zurückzufahren oder sich einem Moratorium für den umstrittenen Tiefseebergbau anschließen. Aber Nizza allein bringe keine Trendwende für den Ozean. Denn die eigentliche Arbeit beginnt danach, wenn die teilnehmenden Staaten ihre Engagements auch in Politik umsetzen müssen.
Ja, Sie haben es gehört, es gibt diverse Bedrohungen für die Ozeane. Eines dieser Probleme, die Plastikverschmutzung. Schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, wie die Kunststoffe im Meer landen und was dagegen nun getan werden müsste. Nadine Gode berichtet.
Plastik ist überall im Meer angekommen, an Stränden, auf hoher See, selbst in der Tiefsee.
Überall, wo man guckt, wird man was finden. Da bin ich leider ziemlich sicher mittlerweile.
Sagt Dr. Mark Lenz. Er ist Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Die Ursachen kennt er gut. Fehlende Müllsysteme, wilde Deponien oder direkte Entsorgung in der Umwelt. Das Plastik sammelt sich in Flüssen und treibt bis ins offene Meer. So gelangt der meiste Plastikmüll in die Ozeane. Über Meeresströmungen wird dieses Plastik über weite Strecken transportiert und verbreitet sich in alle Winkel des Meeres, weiß auch Laura Griestop. Sie ist Referentin beim WWF und Expertin für Plastik und Verpackungen.
Man hat Kunststoffe schon nachgewiesen im Marianengraben zum Beispiel, am tiefsten Ort der Erde. Man hat es auf den entlegensten Inseln nachgewiesen.
Insgesamt gehe sie davon aus, dass jedes Jahr 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastik ins Meer gelangen. Tendenz steigend. Aus Schätzungen des WWFs geht hervor, hält dieser Anstieg weiter an, könnte es im Jahr 2050 nach Gewicht berechnet mehr Plastik im Meer geben als Fische. Was Plastik im Alltag so praktisch macht, wird in der Umwelt zum Problem. Es ist sehr widerstandsfähig und hat eine lange Haltbarkeit. Statt sich biologisch zu zersetzen, zerfällt es in immer kleinere Teilchen. Bis zur völligen Zersetzung können mehrere hundert bis tausende Jahre vergehen. Viele Folgen dessen, was Plastik in Meeren anrichten kann, sind inzwischen gut dokumentiert, weiß Mark Lenz.
Große Tiere wie jetzt Schildkröten, Delfine, Seelöwen, aber auch Haie, die sich in Plastiknetzen verfangen, oder Seevögel, die eben Plastikmüll an ihre Küken verfüttern, die dann sterben, weil sich die Mägen füllen.
Und obwohl das Problem im Meer liegt, sind sich Expertinnen und Experte einig, die Lösung findet sich nur an Land. Denn Plastik einfach wieder aus dem Meer herauszufischen, sei nur mit großem Aufwand und wenig Erfolg möglich. Es gehe darum, Recyclingquoten zu steigern, Mehrwegsysteme zu etablieren und weltweit in eine funktionierende Abfallwirtschaft zu investieren. Denn ganz auf Plastik verzichten, das werde auch in Zukunft keine Option sein. Ein großes Potenzial für einen entscheidenden Fortschritt im Umgang mit Plastik sieht GreenStop aktuell auf internationaler Ebene.
Das ist der UN-Vertrag für ein globales Abkommen gegen den Eintrag von Plastikmüll in die Meere.
Die finale Verhandlungsrunde des Internationalen Verhandlungskomitees für ein globales Plastikabkommen steht im August in Genf an. Ziel ist es, erstmals weltweit verbindliche Regeln für die gesamte Kunststoffwirtschaft festzulegen. Von der Produktion über den Gebrauch, Abfallwirtschaftung und bis hin zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung der Meere.
Donald Trump hat die Nationalgarde in den US-Bundesstaat Kalifornien geschickt. Grund sind massive Proteste, nachdem die Bundesbehörde ICE mit Razzien gegen Migranten vorgegangen ist, um sie abzuschieben. Kalifornien wird von den Demokraten regiert und bei den Verantwortlichen stößt Trumps Aktion auf Unverständnis. Andreas Hein.
Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Noch am Abend sagte sie dem Sender ABC per Telefon, was sie von dem Einsatz der Truppen in der Stadt hält. Ich glaube, dass das nicht friedlich ablaufen wird. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass unsere Polizei hier die Lage sehr wohl im Griff hat. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir das nicht selbst handeln können. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen.
Ein Bericht war das von Andreas Hein und zwischenzeitlich haben wir gehört, dass nach dem Eintreffen der ersten 300 Nationalgardisten es zu einer Konfrontation mit den Demonstranten gekommen ist. Fernsehbilder zeigen, wie an einem US-Bundesgefängnis in der Stadt Soldaten und Sicherheitskräfte zum Teil mit Tränengas vorgehen, um Demonstranten zurückzudrängen. 1.13 Uhr ist es.
Das Interview.
Zum Antrittsbesuch des Bundeskanzlers Friedrich Merz im Weißen Haus gab es in der vergangenen Woche ja viele wohlwollende Kommentare. Merz selbst sprach anschließend von einer guten Gesprächsatmosphäre und wirkte sehr erleichtert. Kein Wunder, denn wir erinnern uns beispielsweise an das Treffen von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, das mit einem Eklat im Oval Office endete. Was macht den US-Präsidenten so unberechenbar? Darüber hat mein MDR-Kollege Sven Kochale mit Fritz Breithaupt gesprochen. Er ist Kognitionsforscher an der Universität Bloomington in den USA und er hat ihn gefragt, wie er solche Begegnungen einordnet, bei denen Trumps Gäste im Oval Office von Anfang an quasi wie auf der Anklagebank sitzen.
Was da passiert ist, das sind schon in diplomatischer Hinsicht ziemliche Katastrophen, das muss man so beschreiben. Da hat eine Kommunikation wirklich nicht stattgefunden. Im Falle von Selenskyj wurde er von oben herab belehrt, was er machen sollte. Und Selenskyj hat sich dagegen gewehrt. Er ist aufgestanden und gesagt, Moment mal, das mache ich jetzt so nicht mit. Nicht wörtlich hat er das so gesagt, aber er hat das angedeutet. Kein guter Zuhörer war da. Und das ist nicht gut angekommen bei den Amerikanern. miteinander. Zumindest
aber hätte einfach sitzen bleiben sollen, erstmal nur zuhören, obwohl es in ihm brodelt?
Na gut, man weiß es dann wiederum nicht, was dann passiert wäre, wenn er sich das erstmal angehört hätte und gesagt hätte, okay, hier ist doch irgendwie Common Ground, ich verstehe, was ihr sagt und so weiter. Und wenn er dann so aus ein bisschen längerer, tieferen Basis dann geantwortet hätte, ja, das verstehe ich und so weiter und hier, wir müssen Zugeständnisse machen, aber hier ist unsere Seite. Und jetzt, wenn er dann angefangen hätte zu erzählen von dem Schicksal der Menschen in der Ukraine, was ihnen da passiert ist, wie sie überfallen worden sind, statt von vornherein sich zu wehren, das ist etwas, wo man sagen kann, im Nachhinein sind wir immer schlauer.
Mhm. Der südafrikanische Präsident hat es, glaube ich, ein bisschen geschickter gemacht, ne? Der hat dazu gehört, hat sich sogar bedankt in diesem Gespräch, obwohl auch ihm klar sein musste, dass das hier eine Vorführung ist.
Ja, der südafrikanische Präsident hat es natürlich auch mit Humor versucht. Und das ist schiefgegangen, weil es so aussehen könnte, als hätte er sich über Donald Trump lustig gemacht. Das fing ja an mit diesem Witz, oh, ich habe kein Flugzeug als Geschenk für dich, Donald.
Bezieht sich auf Donald Trump, der mal eben eine Regierungsmaschine geschenkt bekommen soll.
Genau, ein Flieger für 400 Millionen Dollar, der ihm dann als Geschenk überreicht werden soll, den er womöglich dann auch noch privat behalten darf danach. Und diesen Witz hat Donald Trump erstmal nicht, darauf ist er nicht eingegangen, sondern hat erstmal zugehört und schien darauf zu warten, dass nun ein echtes Geschenk käme oder sowas. Oder dass es eine ernsthafte Entschuldigung dafür wäre. Das ganze Gespräch ging es auf eine schiefe Achse hinaus. Und es ging natürlich auch darum, dass aus amerikanischer Sicht dargestellt worden war, dass nun die weißen Südafrikaner in dem neuen Südafrika einem Genozid ausgesetzt wären. Das ist natürlich eine sehr schräge Erzählung, die dem südafrikanischen Präsidenten natürlich nicht gefallen kann. Und das zu entschärfen, ist natürlich schwierig.
Warum aber verfängt diese Erzählung? Warum kann es sich ein Donald Trump leisten, so etwas auf die politische Tagesordnung zu setzen?
Donald Trump liebt es zu polarisieren und sich darzustellen als den einen Menschen, der gegen viele andere agieren kann. Der eine, der jetzt zum Beispiel diese arm unterdrückten Weißen in Südafrika rettet, dann wirkt er schon mal wieder Held. Dann ist er eine Fokusfigur. Und sich immer wieder als Fokusfigur darzustellen, das kann Donald Trump sehr. Er macht sich zur Identifikationsfigur der vielen. Das gelingt natürlich nicht für jeden. Viele Menschen sind davon auch entsetzt. Aber andere wiederum sehen es aus seiner Sicht und sind bereit, das mitzugehen, weil sie das emotional dann aufladen mit diesem Werteschema. Der eine, das ist schon mal gut, der ist ein Held, der macht etwas.
Wie funktioniert denn so eine Erzählung, auch wenn sie möglicherweise weit an den Realitäten vorbeigeht? Eine Erzählung, die stark die Gefühle anspricht von Wählern, von Bürgern. Wann ist die erfolgreich?
Wir müssen erstmal sagen, dass Erzählungen wirklich Emotionsepisoden sind. In meinen Forschungen stellen wir immer wiederum Versuche an, mit Stille Post spielen, mit Tausenden von Menschen. Und wir sehen, was verfängt, das sind nämlich die Emotionen. Die Fakten sind variierbar, die werden manchmal auch weggelassen oder sehr verändert. In der Politik heißt das nun, dass eine politische Erzählung dann funktioniert, wenn sie die Leute mitnimmt und auf eine Emotion hinausläuft. Und zwar eine belohnende Emotion. Das könnte der Triumph sein, das kann aber auch ein positives Gefühl der Gemeinschaft sein, was sich dann gegen Widerstand durchsetzt. Und das können manche Politiker sehr gut. Donald Trump ist daran viel besser als viele andere Politikerinnen, dass er eine Geschichte aufbaut, in der am Ende etwas passiert und die Leute dann mit einem positiven Gefühl entlassen werden.
Was auch auffällt, das ist die Vereinfachung. Also Donald Trump scheint die Welt in Gut und Böse schlicht aufzuteilen und die Amerikaner sind die Guten. Das macht er mit wirkungsvollen Botschaften, seine MAGA-Bewegung zum Beispiel oder ein goldenes Zeitalter, das anbrechen würde. Warum verfängt das so stark?
Menschen lieben es, Partei zu ergreifen. Wenn wir einen Konflikt zwischen zwei Seiten sehen, sei es im Privatleben, wir sehen an der Kneipe, in einer Bar zwei Leute miteinander streiten, vielleicht ein Mann und eine Frau, oder eben auch im Sport, wo wir verschiedene Teams haben, die da aufeinandertreffen, oder eben in der Politik, wo wir verschiedene Leute haben, die gegeneinander argumentieren, dann lieben es die Zuschauer, die Beobachter, schnell eine Partei zu ergreifen. Und wer einmal eine Partei ergreift, der sieht dann die Dinge aus dieser Sicht, entwickelt Empathie für diese Seite und fängt an, die andere Seite zu dämonisieren. Und Donald Trump versteht das, glaube ich, intuitiv sehr gut. Er kommt natürlich aus dem Fernsehen her, aus solchen Quizshows, wo er sehr schnell polarisieren kann und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und genau diese Technik, zum Fokuspunkt zu werden für andere, macht ihn zu einem Meister der Empathie. In dem Sinne, dass er Empathie auf sich zieht. Nicht in dem Sinne, dass er Empathie mit anderen Menschen zeigt oder hat. Und das ist eigentlich das Interessante, dass auch Menschen, die ihm eigentlich nicht zustimmen.
Und weil er zum Beispiel Lügen verbreitet oder die in Wirklichkeit ganz anders offenbar wahrnimmt.
Genau, er erzählt Dinge, die manchmal faktisch nicht stimmen oder er vertritt Positionen, die eigentlich die meisten Menschen doch dann so wiederum auch nicht vertreten. Aber in dieser Schärfe, in der er sie vertritt und in der Klarheit, in der er sie zu seiner Position macht, bietet er sie an für seine Zuschauer und Zuhörer, dass die wiederum sagen, ah, so sieht das aus seiner Sicht aus, da mache ich jetzt mit. Ich kann das aus seiner Sicht nachvollziehen und kann dann das mitleben, kann dann die auch möglicherweise diesen Rausch der starken Emotionen damit im Recht zu sein mitempfinden. Das ist nun in der Tat aus narrativer Hinsicht interessant, dass Donald Trump zu einer derartig starken Figur geworden ist, dass viele Menschen so eine Art inneren Donald Trump durchspielen können. Sie können sich jetzt vorstellen, plötzlich Donald Trump gegenüberzustehen oder sich vorstellen, dass sie in einer bestimmten Situation versagen würden, die entweder von ihm ausgeht oder in einer Situation nicht bestehen würden, in der Donald Trump bestehen kann. Und das ist nun in der Tat wieder für mich als Wissenschaftler interessant, wie wir alle diese Narrative weiterspinnen können. Er ist eine Figur geworden, viel stärker als die meisten anderen politischen Machthaber der Welt. Joe Biden hat das nicht geschafft. Ich glaube, niemand kann einen Joe Biden in sich jetzt aufrufen und sagen, ja, was würde Joe jetzt sagen oder sowas. Donald Trump hat das geschafft, im Guten und Schlechten.
Erkennen Sie auch in Deutschland möglicherweise irgendwo einen Rausch der Emotionen, wie Sie es ausdrücken? Also die AfD ist mit solchen ähnlichen Konzepten unterwegs, setzt auch sehr viel auf Emotionen, soziale Netzwerke. Erkennen Sie da so ein Trumpsches Muster?
Ja, auf jeden Fall finden wir da ähnliche Tendenzen. Allerdings, was wir bei der AfD noch nicht haben, ist diese ganz starke Galionsfigur und Fixierung auf eine Person. Ich glaube, dass Alice Weidel da doch etwas anders funktioniert, dass sie viele Menschen sie nicht von innen miterleben. Dazu ist sie zu paradox. Sie polarisiert zwar auch, aber sie vertritt eher eine andere narrative Rolle, nämlich der heiligen Jungfrau von Orléans, der Jeanne d'Arc, die als sonderbare Heeresführerin im französischen Befreiungskrieg gegen England aufgetreten ist und diese Ritter zur Handlung motiviert haben. Keiner hat sie richtig verstanden. Sie war eine Figur voller Gegensätze, die aber immer wiederum andere motiviert hat zu handeln. Man hatte keine Empathie mit ihr, man hat sie eher so aus einer Distanz bewundert. Ich glaube, in dieser Position ist Alice Weidel jetzt.
Das alles erkennen Sie in Alice Weidel, ja?
Sagen wir es mal so. Ich bin als Mensch, der Narration beobachtet, natürlich daran interessiert zu sehen, warum kann so etwas funktionieren? Und wenn jemand, glaube ich, vor 20 Jahren beschrieben hätte, was jetzt in Deutschland gerade passiert, dann hätten die meisten Menschen vor 20 Jahren gesagt, ja, das ist ja absurd. Das ist ja nicht interessant. Das hätte ja keine Chance in unserem Deutschland. Und plötzlich sehen wir, oh, es hat nicht nur eine Chance, sondern es gewinnt sogar mehr als 20% der Wählerstimmen. Dafür müssen wir jetzt Erklärungen suchen. Wie kann das passieren? Und ich glaube eben nicht, dass es nur so ist, dass die Erklärung darin liegt, dass viele Menschen sich abgehängt fühlen oder einfach nur aus Protest wählen. Ich glaube, die sehen auch sehr Positives in der AfD. Sie teilen auch positive Emotionen mit der Partei und mit dem, wofür sie auftritt.
Sagt Kognitionsforscher Fritz Breihaupt im Gespräch mit meinem MDR-Kollegen Sven Kochale.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und dem Tenniskönig von Paris, der da heißt Carlos Alcaraz. Er hat die French Open gewonnen, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der Spanier besiegte in einem spannenden und hochklassigen Finale den Weltranglisten ersten Jannik Sinner aus Italien in 5 Sätzen. Aus Paris, Guido Ringel.
Das Comeback des Turniers und das ausgerechnet im Finale. Aber wenn das einer schafft, dann Carlos Alcaraz. Der Spanier lag schon so weit hinten, dass es eigentlich vorbei war. 3 Matchbälle für den ersten in der Weltrangliste, Jannik Sinner. Aber der kleine Carlos, Carlitos, wie er genannt wird, wurde ganz groß und überragte sich selbst mit Biss und Kämpferherz und brutal gutem Tennis in entscheidenden Situationen. Alcaraz hat es hinbekommen, umgebogen, 5,5 Stunden härteste Tennisarbeit vor 15.000 elektrisierten Fans. Und der Lohn für den Spanier. Letztes Jahr 5 Sätze und der Sieg für Alcaraz, Dieses Jahr 5 Sätze und wieder der Erfolg, der Triumph.
Ja, Carlos Alcaraz, also der Tenniskönig von Paris. Die Könige der Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin. Sie haben sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Meistertitel geschnappt. Am letzten Spieltag gab es trotz Halbzeitrückstand einen 38:33 Erfolg bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die Gefühlslage von Füchse-Trainer Jaron Siewert.
Mega gelöst. Am Ende der Reise angekommen. Natürlich auch mega kaputt. Happy. Alle Emotionen, die so ein Erfolg mit sich bringen, überwältigen einen. Und jetzt gerade ist irgendwie so eine Leere. Die Freude war, ist unbeschreiblich.
Der 8. Juni 2025, ein historischer Tag für die Füchse Berlin. Vizemeister ist Magdeburg. Der SCM hat zum Saisonabschluss bei der SG Bietigheim gewonnen und geht damit kommende Saison auch wieder in der Champions League an den Start. Für Bietigheim war die Niederlage dagegen der K.O., die Schwaben sind abgestiegen. Gerettet haben sich dagegen Stuttgart und Erlangen. Beide Teams haben am Saisonfinale gewonnen. Stuttgart gegen Leipzig und Erlangen in Wetzlar. In der European League sind in der kommenden Saison die MT Melsungen, die SG Flensburg-Handewitt, Pokalsieger THW Kiel sowie die TSV Hannover-Burgdorf am Start. Und alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle gibt's auf sportschau.de. Dort finden Sie auch alles zur Fußball Nations League und dem verlorenen Spiel um Platz 3 von der deutschen Mannschaft. Die DFB-Elf musste sich Frankreich mit 0:2 geschlagen geben. Felix Mansel berichtet.
Trotz Niederlage sind die Fans zufrieden, die Spieler erleichtert. Niklas Füllkrug gibt das auch offen und ehrlich zu.
Ich glaube, man hat gesehen, dass wir total gallig waren, total gierig waren, ganz, ganz viel Energie an den Tag gelegt haben. Das ist sehr positiv. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt.
Fakt ist aber auch, bei allem euphorischen Offensivfußball darf das Team nicht zu früh alles auf eine Karte setzen. Das beklag zumindest Joshua Kimmich.
In der zweiten Halbzeit fand ich, auch wenn man dann 1-0 hinten liegt gegen eine Mannschaft wie Frankreich, dürfen wir nicht zu früh unsere Ordnung verlieren. Also auch da müssen wir ein bisschen geduldiger bleiben, müssen auch ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Qualität haben, dass wir auch ein 0-1 aufholen können.
Ja gut, man kann auch sagen, man geht mit 1-0 nach Hause und verliert. Ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Ich glaube nicht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht es in dem Fall halt ein bisschen anders als sein Kapitän. Und er ärgert sich eigentlich über eine ganz andere Geschichte. Denn seine Mannschaft hätte die Partie in der ersten Hälfte gewinnen müssen.
Klar müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Chancenverwertung natürlich im Fußball auch dazugehört. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht geraten, das Ding zu gewinnen.
Noch ist ein Jahr Zeit, um den Kader zu optimieren. Verletzte Spieler werden zurückkommen. Dann geht's hoffentlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und mit Ersatzreifen zur WM nach Amerika.
Und in einem knappen Rennen hat sich Portugal den Nations League-Titel geschnappt, und zwar durch einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien. Zum Schluss noch das. Olympiasiegerin Daria Fafolomeyev hat sich zum dritten Mal in Folge zur Europameisterin der rhythmischen Sportgymnastik mit dem Band gekrönt. Die 18-Jährige setzte sich am Schlusstag in Estland souverän vor einer Israelin und einer Ukrainerin durch.
Das war Neues vom Sport mit Moritz Kühn. Hier in der ARD Infonacht.
Infonacht. Nachrichten.
Um 1.28 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist es zu einer Konfrontation zwischen Nationalgardisten und Demonstranten gekommen. An einem Bundesgefängnis in der Stadt gingen Soldaten und Sicherheitskräfte des Bundes zum Teil mit Tränengas vor, um Dutzende Demonstranten zurückzudrängen. Aufnahmen des Senders CNN zeigen, wie örtliche Polizisten auch Schlagstöcke einsetzen. Laut Polizei werfen Demonstranten vereinzelt Flaschen und Steine in Richtung der Sicherheitskräfte. Es gebe Festnahmen. US-Präsident Trump hat Nationalgardisten nach L.A. geschickt als Reaktion auf die gewaltsamen Proteste dort gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. In Madrid haben Zehntausende gegen die sozialistische Regierung demonstriert. Die Opposition wirft Ministerpräsident Sanchez Korruption vor. Aus Madrid, Marc Hoffmann.
Laut Polizeiangaben waren es 50.000 Menschen auf der zentralen Plaza de España im Zentrum Madrids. Die konservative Partei PP, die zur Kundgebung aufgerufen hatte, spricht von bis zu 100.000. Viele schwenkten die Nationalflagge. In Sprechchören forderten die Demonstranten immer wieder den Rücktritt von Ministerpräsident Sanchez. Oppositionsführer Alberto Feijóo warf diesem Mafia-Praktiken vor und rief Sanchez auf, den Weg frei zu machen für Neuwahlen. Hintergrund sind mehrere Korruptionsvorwürfe im Umfeld der regierenden sozialistischen Partei PSOE. In einem Fall wird etwa gegen den Bruder von Regierungschef Sanchez ermittelt, wegen möglicher Vetternwirtschaft.
Aus Protest gegen die Asylpolitik ihrer Regierung haben niederländische Bürger offenbar eigenmächtig Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durchgeführt. Das berichten niederländische Medien. Videos zeigen Männer, die mit Warnwesten und Lampen ausgerüstet an einer Bundesstraße nahe des niedersächsischen Haaren Fahrzeuge kontrollieren. Der kommissarische Migrationsminister Van Weel mahnte die Bevölkerung zur Zurückhaltung.
Ich muss einmal kurz unterbrechen, nicht erschrecken, wir haben ja einen Falschfahrer. Achtung, Falschfahrer auf der B15 Rosenheim Richtung Regensburg zwischen Landshut und der B15 bei Altheim kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen und weiter geht's mit den Nachrichten mit Wolfgang Berger.
Carlo von Tiedemann ist tot. Der langjährige NDR-Moderator starb gestern im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR bestätigte. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Wenn auf einen Menschen die Bezeichnung NDR-Urgestein zutrifft, dann ist es Carlo von Tiedemann. So würdigte ihn NDR-Intendant Joachim Knuth. Der NDR habe Carlo von Tiedemann viel zu verdanken. Über 50 Jahre hatte er für den Norddeutschen Rundfunk moderiert, so lange wie kein anderer. In den vergangenen Jahren hatte er aber immer häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der nach eigenen Worten tiefgläubige von Tiedemann engagierte sich auch für die Hamburger Stiftung Kinderhospiz Sternenbrücke. Neben großen Erfolgen gab es auch Niederlagen, Drogensucht und Schulden. Umstände, aus denen er sich selbst befreite.
Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt mit einigen Schauern, nach Süden oft klar, 11 bis 3 Grad. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, wir haben immer noch einen Falschfahrer auf der B15 Rosenheim Richtung Regensburg. Zwischen Landshut und der B15 bei Altheim kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen. Ich sag's nochmal, auf der B15 Rosenheim Richtung Regensburg. Zwischen Landshut und der B15 bei Altheim ist ein Falschfahrer. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und die A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz. Hier haben wir 3 Kilometer Stau.
Die ARD-Infonacht
mit Milat Kupay. Polen hat einen neuen Präsidenten und der kommt nicht aus der Regierungskoalition. Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Opposition, hat sich in der Stichwahl überraschend gegen den liberalen Amtsanwärter Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Für den polnischen Premierminister Donald Tusk ist das eine herbe Niederlage. Sein Versprechen, das Land umfassend zu reformieren, wird jetzt noch schwerer einzulösen sein. Nawrocki steht für Blockade statt Aufbruch. Beobachter gehen davon aus, dass Nawrocki wie sein Vorgänger Duda die Arbeit der Regierung gezielt behindern wird. In der aktuellen Folge des Podcasts In Polen sprechen die Korrespondentin Christine Joachim und ihr Kollege Martin Adam über eine Wahlnacht voller Wendungen.
1. Juni, 21 Uhr abends.
Lass uns ein paar Minuten vorher einsteigen. Okay. Du warst im Studio, hast da auf die Wahlergebnisse gewartet. Ich durfte tollerweise vor dem Präsidentenpalast stehen und habe da Live-Schalten gemacht.
Christine durfte endlich mal raus.
Ich durfte endlich mal raus, ja, das war toll. Und vor dem Präsidentenpalast hatten sich ganz viele Menschen versammelt. Da gab es auch Demos, so Pro-Trzaskowski-Demos, die sind irgendwann abgezogen. Und dann kamen so ganz normale Leute. Und es gab dann eine Bühne von TVN, von dem privaten Fernsehsender. Die haben da groß aufgebaut, um da ihre ganzen Gesprächsrunden direkt vor der Kulisse des Präsidentenpalastes abzufeiern. Ich fand es total interessant in dieser ganzen Zeit, bevor dann das Ergebnis da war, also die Exit-Poll-Zahlen. Die Moderatoren von TVN sind ja da wenig objektiv, ne? Also die haben schon sehr deutlich gemacht, für wen die da sind. Die standen auf der Bühne, haben dann teilweise Rafał gerufen und
die Moderatoren?
Ja. also nicht auf Sendung, aber halt während, also zu den Menschen, die sich da vor dem Präsidentenpalast gesammelt hatten. Das ist schon einfach sehr deutlich, wie gespalten diese Medienlandschaft hier ist in Polen. Da machen die gar kein Geheimnis draus.
21 Uhr gibt es hier diese Nachwahlbefragungen. Es gibt keine Hochrechnungen, aber eben Exit Polls. Die Menschen, die gewählt haben, werden gefragt. Und es deutete sich vorher schon an, die Wahlbeteiligung dürfte relativ hoch sein, 72%, glaube ich. Und die Vermutung vorher war ja, dass eine hohe Wahlbeteiligung Rafał Trzaskowski helfen würde.
Według wstępnych sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski 50,3%.
50,3% für Rafał Trzaskowski und 49,7% für Karol Nawrocki. Also eigentlich sowas von close, dass man eigentlich sagen kann, too close to call.
50,3 versus 49,7. Das ist nix. Und trotzdem, man hat es eben im Hintergrund schon gehört, die Leute haben gejubelt.
Ja, da war irgendwie Jubel.
Ist bei dir auch gejubelt worden?
Ja, das war allerdings weniger leise. Die Leute hatten alle auf ihr Handy gestarrt, weil es gab da jetzt keine Monitore, wo das Ergebnis angezeigt wurde. Und aber auch die Kollegen von TVN oben auf der Bühne reckten dann schon die Arme in die Luft, als das Ergebnis rauskam. Und die haben alle sich extrem gefreut. Also da sind sogar Freudentränen gelaufen. Also man hat wirklich gemerkt, wie viele Emotionen hier bei den Leuten im Spiel sind bei dieser Wahl. Die lagen sich in den Armen, die sind gehüpft, gesprungen und es war schon sehr beeindruckend.
Also ich kann dir sagen, hier im Studio war es totenstill.
Wirklich?
Einfach weil allen klar war, dass das noch nichts heißt, dass wir... Also A, man kann das gar nicht bewerten, aber B, auch einfach für unsere Arbeit. Man muss ja irgendwie dann eine Nachricht rausschreiben. Und es war einfach klar, wir sind jetzt noch nicht schlauer. Wir wissen überhaupt noch nicht, wer jetzt hier gewinnt. Das hat Rafał Trzaskowski nicht aufgehalten.
Auf seiner Wahlparty, der hat in Warschau gefeiert, ist er in Jubelstürme ausgebrochen. Alle Leute dort eigentlich auf dieser Party. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache, in die Sprache der polnischen Politik jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, na Żyletki.
Na Żyletki.
Na Żyletki.
Finde ich wirklich lustig.
Gillette für das beste Mann.
Also um eine Gillette-Breite, eine Rasierklingenbreite. Und ja, eigentlich zu knapp, um so zu feiern.
Ich war wirklich überrascht, dass der wirklich gesagt hat, wir haben gewonnen. Also das.
Da haben viele sehr schnell gesagt, naja, wenn das mal nicht voreilig war.
Also zum Beispiel Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki hat gesagt, naja, warten wir es ab.
Ja, er hat sogar ganz klar gesagt, wir werden heute Nacht noch gewinnen.
Aber er war schon zurückhaltender, fand ich, als bei seinen Wahlkampfauftritten. Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich... Karol Nawrocki ganz großer Zitate bedient. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen.
Wow.
Vielleicht erkannt ist ein Bibelzitat.
Es ist unfassbar, dass der... dieses Bibels, also was, als guter Katholik müsste man das auch doch eigentlich als Gotteslästerung irgendwie einstufen.
Ja. Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hat. Damit hat er die Rede aufgemacht, dass er wirklich wie der Herr himself auf die Bühne tritt und sagt, wenn mein Volk sich demütigt, na, dann bin ich auch bereit, nochmal hinzugehen.
Und bittet und meine Gegenwart sucht. Das ist schon krass. Ja, gut.
Tatsächlich hat sich die Stimmung auch relativ schnell gedreht.
Also kurz nach 23 Uhr sind dann die nächsten Nachwahlbefragungen etwas genauere Zahlen rausgekommen.
Są już wyniki badania Late Poll, jest 23:09 i te wyniki różnią się od Exit Poll, dlatego że zgodnie z badaniem Late Poll, które właśnie otrzymaliśmy.
Also die Late Poll Ergebnisse unterscheiden sich von den Exit Poll Ergebnissen, sagt der Moderator dort und die Musik im Hintergrund.
Dramatisch.
Also passend aufgelegt, weil nämlich Karol Nawrocki auf einmal geführt hat und vorne lag.
Viele hatten, glaube ich, noch gehofft, also viele aus dem Trzaskowski-Lager, naja, vielleicht dreht sich's nochmal wieder in die andere Richtung. Aber am nächsten Morgen waren dann recht schnell, also ich war echt überrascht, wie schnell das ging, 100% aller Wahlkreise ausgezählt und dann stand das Ergebnis fest und das hat sich eben nicht mehr gedreht.
50,89% für Karol Nawrocki, 49,11% für Rafał Trzaskowski, also na Żyletkę Żyletkę. Wirklich nochmal eine abgeschliffene Rasierklinge. Aber ein knapper Sieg ist trotzdem ein Sieg.
Und was dieses extrem knappe Ergebnis dann konkret in Wählerstimmen genau ausmacht, das hat der noch amtierende Präsident Andrzej Duda himself am Montag dann mal zusammengefasst.
Hat es aber ein bisschen anders ausgelegt.
370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft. Eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe.
Eine deutliche Überlegenheit, also von, ja, was gut 1,5%. Lech Kaczynski finde ich interessant, dass Andrzej Duda sich immer auch auf Lech Kaczynski beruft, also den damaligen Präsidenten, der 2010 in diesem Flugzeugabsturz in Smolensk in der Regierungsmaschine ums Leben gekommen ist, der Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski. Das gibt eigentlich, glaube ich, nicht so eine richtig politische Tradition von Lech Kaczynski, außer dass auch er quasi für die Peace gearbeitet hat. Und wenn er sagt, dass Nawrocki verspricht, diese Politik fortzusetzen, dann heißt das halt genau das. Auch Nawrocki wird vor allem von seinem Vetorecht Gebrauch machen und die Regierung von Donald Tusk, die liberal-konservative Koalition, blockieren und letzten Endes darauf hinarbeiten, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder gewählt wird.
Und genauso sehen das natürlich auch andere Parteimitglieder der KO, also der Partei von Rafał Trzaskowski und von Donald Tusk. Boris Budka ist Europaabgeordneter in Brüssel.
Ja, nie mam zaufania do tego człowieka.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Ich würde mir im Interesse Polens wünschen, dass ich falsch liege, aber ich denke nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung und ich fürchte, Karol Nawrocki wird sein Werkzeug sein, um alle Reformen zu blockieren.
I obawiam się, że Karol Nawrocki będzie narzędziem Kaczyńskiego do tego, by blokował jakiekolwiek reformy.
Und diese Befürchtung wurde dann auch von einem PiS-Abgeordneten, nämlich von Paweł Szrot, auch nochmal bestätigt.
Wenn Präsident Nawrocki zu einer Zersetzung dieser Koalition, zum Sturz der Regierung und zum Austausch durch eine andere führt, ich bin gegen die Regierung, also ich könnte so eine Lösung nur gutheißen.
Ja,
kibicował, also ist er tatsächlich eigentlich, er würde das feiern, sagt er. Das ist nicht unbedingt versteckt, was da der Plan ist. Wir haben uns natürlich umgehört direkt danach, auch in der Stadt. Man muss das immer dazu sagen, wir sind hier in Warschau. Ne? Also Rafał Trzaskowski, das ist schon sein
Home Turf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auf Trzaskowski-Anhänger trifft, wie du ja erzählt hast vom Präsidentenpalast, die ist deutlich höher. Elch Bieta zum Beispiel.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen. Und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der die Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Ja, da hört man mehrere Sachen. Das ist also das, worüber wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben, dieser wahnsinnig zugespitzte Wahlkampf, auch die hohe Emotionalität auf beiden Seiten, dass also man ähnliche Stimmen auch bei den Veranstaltungen vor der Wahl auf der Peace-Seite gehört hat. Wenn der andere gewinnt, dann sterben wir alle unterm Tusk-Regime. Das ist ein O-Ton von einer Frau, die wir auf einer Demo getroffen haben. Ja, wirklich so die Angst, dass alles zugrunde geht. Hört man auch bei Igor.
Fatalnie, fatalnie, płakać się chce.
Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird.
Also auch hier wieder der Vorwurf der Zuhälterei, das ist jetzt bei beiden drin gewesen, das hat sich offensichtlich festgesetzt. Das ist ein Vorwurf, das ist eine Anschuldigung, die ist nicht irgendwie gerichtsfest oder sowas, aber es wird ja Karol Nawrocki, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, nachgesagt, dass er in seiner Zeit als Türsteher in der Hooligan-Szene in Danzig, in der er damals unterwegs war, dass er da auch beteiligt gewesen sein soll an so einer Art Geschäft, dass er als Türsteher Prostituierte an die Hotelgäste vermittelt hat und damit Geld verdient, Geld gemacht hat.
Genau, das ist ein Vorwurf. Er streitet das ab. Die Hooligan-Geschichte hat er zugegeben, dass er als Fußball-Hool an wirklich organisierten Schlachten irgendwo in Wäldern teilgenommen hat. Radosław hat das auf jeden Fall nicht gestört. Das wird schon in Ordnung sein. Besser als mit diesem Tollpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen.
Der Tollpatsch meint der Trzaskowski oder wen?
Genau. Trzaskowski ist für Radosław der Tollpatsch. Und dieses, die Deutschen könnten mit ihm alles machen, das ist eben genau diese Peace-Geschichte. Donald Tusk oder vor Trzaskowski, das seien eigentlich alle quasi deutsche Agenten. Deutschland kontrolliere die Europäische Union und das alles, um Polen klein zu halten, wenn nicht sogar kaputt zu machen.
Wie konnte es eigentlich passieren, dass Rafał Trzaskowski, der über Monate in allen Umfragen teilweise sehr, sehr deutlich vorne lag, wieso hat er am Ende doch verloren? Wie konnte er gegen einen Kandidaten verlieren, der aus dem Nichts kam, der sich einen Skandal nach dem anderen im Wahlkampf geleistet hat? Was ist da genau passiert? Ein Erklärungsversuch ist ganz oft aufgetaucht, dass eigentlich diese Wahl auch eine Abstimmung gegen die Eliten war oder gegen die sogenannten Eliten. Das Gefühl, dass vieler Polen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass auf sie herabgeblickt wird.
Da bricht sich natürlich Bahn, dass hinter diesem großen Dauerstreit, hinter dieser Polarisierung, Peace Kaczynski auf der einen Seite, Bürgerkoalition K.O., Tusk auf der anderen Seite, der auch künstlich angefacht wird durch diese ganzen Verschwörungsgeschichten von wegen Deutschland steht hinter allem und so. Aber die Grundlage dafür ist natürlich trotzdem eine stark polarisierte Gesellschaft, wo Wohlstand, wo Reichtum immer noch sehr ungleich verteilt ist, wo eben es einen großen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen denen, die von der Transformation in den 90ern, in den frühen 2000ern nicht nur profitiert haben, sondern auch reich geworden sind und denen, die hart gearbeitet haben.
Denen es zwar auch besser geht
denen's oft
als vorher.
Auch besser geht, aber eben nicht anteilig. So, damit hat die Peace ja auch 2015 die Wahl gewonnen. Also wir haben jetzt verschiedene Erklärungsansätze gehört. Der Kandidat war der falsche, die Regierung ist im Grunde auch abgestraft worden und generell gibt es also irgendwie dieses gespaltene Land und so ein Hass auf oder eine Ablehnung von Eliten. Die Liste kann man auch noch länger machen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Rafał Trzaskowski ist unglaubwürdig nach rechts gewandert im Wahlkampf mit migrationsfeindlichen Tönen, mit so Ideen wie, dass das Kindergeld für ukrainische Geflüchtete, dass es das nur noch gibt unter bestimmten Auflagen. Und das hat eben auch gerade die eigene Wählerschaft sicherlich verprellt.
Und möglicherweise auch wichtiger Faktor ist eine ziemlich deutliche Unterstützung der US-Administration rund um Donald Trump gewesen. Also wir haben, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass Nawrocki in Washington war und sein Wahlkampfteam es irgendwie geschafft hat, ein gemeinsames Foto von ihm und Donald Trump zustande zu bringen. Beide Daumen in die Luft gereckt, also beide mit Daumen hoch. Dann gab es die Woche vor der Stichwahl in Rzeszów, da wo auch die große Militärbasis ist, über die die gesamten Militärhilfen in die Ukraine laufen. Eine Veranstaltung, CPAC, eine große Konferenz, eine Unterstützerkonferenz der US-Republikaner eigentlich, die mittlerweile aber auch in Europa ihre Ableger hat. Und zu dieser Konferenz, da sollte eigentlich J.D. Vance anreisen. Der hat aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht mehr, hat er abgesagt. Dafür kam aber jemand anders aus der US-Administration, nämlich Kristi Noem, die ist Heimatschutzministerin. Karol Nawrocki war auch da. Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Ja, so richtig so ein flammendes Plädoyer für die Demokratie, ne?
Ja, die Rechte kommen doch von Gott, nicht von irgendwelchen gewählten Fuzzis da.
Das war wirklich krass. Ja. Also als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich so, weil wie kann das möglich sein? Ich meine, die Frau ist Ministerin Und das ist nicht, ich meine, das ist nicht ein bisschen Wahlkampfeinmischung. Das ist wirklich, also massiv. Deutlicher geht's nicht. Ha, doch, geht deutlicher. Doch. Denn sie hat nämlich nicht nur über Karol Nawrocki gesprochen, sondern auch über dessen Konkurrent Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
By fear. They have used fear to control people.
Das ist einfach krass.
Das ist wirklich krass.
Also wir haben es jetzt als Katastrophe übersetzt. Sie sagte wörtlich, a total train wreck of a leader. Mal abgesehen davon, dass es so, also es ist so weit weg von der Realität. Rafał Trzaskowski wurde von der Peace oder von den Menschen, die ihn nicht gewählt haben, vorgeworfen, dass er ein abgehobener Großstadtschnösel ist, der für Neoliberalismus steht. Also wirtschaftspolitisch wahrscheinlich eher näher an dem, was Kristi Noem so vertritt. Die Peace hat Politik gemacht mit Sozialprogrammen, mit dem, was in den USA als ganz schlimmer Sozialismus verschrien wäre. Jetzt zu sagen, dass Trzaskowski, dieser liberale Hauptstadtmensch, der sich für die Rechte von Minderheiten einsetzt, dass er durch Angst führt und so ein sozialistischer Weltenzerstörer ist, ich habe gelacht und da habe ich aber gemerkt, nee, da lacht aber keiner in dem Saal. Die finden das gut.
Donald Tusk äußert sich zu diesem Wahlergebnis und was das eigentlich für ihn und seine Regierung jetzt bedeutet. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten mit meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran nichts ändern.
Also aufgeben ist nicht, aber das reicht Tusk noch nicht. Tusk hat nämlich einen Plan. Er hat so ein bisschen das Problem ja, dass er weiß, dass alle wissen, sowohl im Land als auch außerhalb, sprechen wir gleich noch drüber, dass er jetzt in einer schwierigen Situation ist. Dass er mit Karol Nawrocki eigentlich Andrzej Duda 2.0 vor der Nase sitzen haben wird, dann ab August, wenn der Amtswechsel stattgefunden hat. Vielleicht sogar noch radikaler, weiß man alles noch nicht. Und sich jetzt die Frage stellt, was macht denn der jetzt? Kann der jetzt noch weiter regieren? Also, erstes Signal, klar, ich mache auf jeden Fall weiter. Und zweites Signal, dafür braucht es Unterstützung.
Den Plan.
Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
Am 11. Juni soll es diese Vertrauensabstimmung geben.
Was bezweckt er damit? Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er plant, dass er die verliert und damit Neuwahlen ausgerufen werden.
Nee, es wäre überhaupt nicht im Sinne von irgendjemandem in dieser Koalition, dass die jetzt zerbricht. Weil wären jetzt Neuwahlen, wir haben ja gerade gesehen, Trzaskowski ist für die Regierung abgestraft worden, dann würden die kleineren Parteien wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr in den Sejm kommen, also die kleineren Koalitionsparteien.
Also ich glaube, wenn das eine Zeit lang so läuft und die merken alle, die Koalitionsparteien können eigentlich keinen großen Erfolg einfahren, das zermürbt ja auch irgendwann. Weil es war ja eigentlich die ganze Zeit die große Hoffnung auf diesen Präsidentschaftswahlen. Und so lange hat man eben durchgehalten im Wissen, okay, da kommen aber diese Präsidentschaftswahlen und dann wird vielleicht ja doch alles besser und wir können noch was reißen. Diese Hoffnung haben sie ja jetzt zerschlagen. Also das kann auch sein, dass das total demoralisierend ist und die eigentlich keine Lust mehr haben. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen.
Ja, aber gleichzeitig bleibt die Regierung ja erstmal da. Und es ist ja nicht so, dass gar nichts mehr geht. Was eben ausgeschlossen sein dürfte, sind die großen Würfe. Mhm. Sind die ernsthaften Reformen der Justiz, sowas eben wie das Abtreibungsrecht, dass das liberalisiert wird. Die Sachen, das muss man schon sagen, für die gewählt wurden. Aber ich glaube schon, dass die Koalition zusammenhalten wird, auch wenn Donald Tusk wieder denselben Fehler gemacht hat, den er so oft macht, dass er vorprescht und alle überrumpelt, auch seine Koalitionspartner. Das ist natürlich nicht so schlau, wenn man die Koalition irgendwie zusammenhalten möchte und gerade so ein Signal der Einigkeit senden will.
Das ist natürlich jetzt auch ein Pokerspiel, um möglicherweise einen Preis möglichst hoch zu treiben für die Zustimmung, um vielleicht da im Koalitionsvertrag noch das ein oder andere reinzuverhandeln.
Es gucken alle jetzt, ne, dass sie die Chance nutzen und so ein bisschen Raum gut machen. Eben auf der einen Seite die Regierungskoalition. Auf der anderen Seite, wir wären überrascht, wenn es das nicht gäbe, hat sich auch Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, gemeldet. Der hat nämlich auch eine Idee. Bei dem muss man sagen, der ist auch nicht unbedingt jetzt für Neuwahlen sofort, weil die Peace gerade erst diesen Präsidentschaftswahlkampf hingekriegt hat. Und die hätten, glaube ich, jetzt nicht die Puste und auch nicht die Ressourcen, direkt den nächsten Wahlkampf anzuschieben. Aber so ein Rücktritt von Donald Tusk, den könnte man eigentlich nehmen. Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung des Konfliktes, der Polen zerstört.
Also das ist einfach mal so in den Raum geworfen.
Er hat ja auch direkt im nächsten Satz gesagt, dass das Ziel natürlich ist, dass die Peace 2027 die Parlamentswahl gewinnt und wieder an die Macht kommt und dann weitermachen kann. Man sollte Rechtspopulisten beim Wort nehmen, ne? Also sie kündigen ja doch in der Regel an, was sie vorhaben, und Kaczynski tut das. Es war der Showdown und Donald Tusk hat am Ende verloren. Mit Karol Nawrocki als neuem Präsidenten Polens hat Tusk die letzte Chance verspielt. Seine großen Wahlversprechen, eine Reform der Justiz, der öffentlichen Medien, des Abtreibungsrechts, sein großes proeuropäisches Projekt umzusetzen.
Denn Nawrocki wird als Präsident wohl, wie schon sein Vorgänger Duda, den Blockadekurs weiterführen. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung Tusk dürfte dadurch weiter wachsen. Und das ist genau das Ziel, was die Peace erreichen will, um bei der nächsten Parlamentswahl möglichst wieder die Regierung übernehmen zu können.
Die Liste der Fehler, die die K.O. und Trzaskowski im Wahlkampf gemacht haben, ist auch lang. Was die Wahl aber auch entscheidend beeinflusst hat, die noch immer große Macht der Peace. Sie hat in ihrer Regierungszeit staatliche Institutionen, die Justiz, die Medienlandschaft so umgebaut, dass sie noch immer, auch aus der Opposition heraus, nachfolgende Regierungen ziemlich effektiv bekämpfen kann.
Tusk muss jetzt einen Weg finden, mit Nawrocki auf irgendeine Art und Weise zu kooperieren und dabei seine Regierung noch zusammenhalten. Die Vertrauensabstimmung nächste Woche wird ein erster wichtiger Test sein. Auch außenpolitisch dürfte es für Tusk schwieriger werden, denn Polen wird in vielen Fragen jetzt wohl mit zwei Stimmen sprechen. Nawrocki hat sich im Wahlkampf als Anhänger der MAGA-Bewegung inszeniert, demonstrativ die Nähe zu Trump gesucht und die EU verteufelt. Das Gegenteil von Tusks Linie.
Der Podcast In Polen von Martin Adam und Christine Joachim aus unserem Studio in Warschau. Weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Es gibt wenige Romane, die so vollkommen unumstritten als ein Stück Weltliteratur gelten. Ein hilfreicher Faktor scheint zu sein, wenn eine Geschichte zu einem Sittengemälde ihrer Zeit wird. Vor 100 Jahren ist so ein Roman erschienen. The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald. In diesen Tagen oft zitiert, denn diese Gesellschaftsstudie der wilden 20er Jahre ist in Amerika scheint unter der Regierung Donald Trumps aktueller denn je. Der Stoff wurde häufig verfilmt, allerdings nicht immer mit großem Erfolg. Severin Newe hat sich durch die Tops und Flops geschaut.
I'm Gatsby.
Leonardo DiCaprio hat mit seiner Darstellung des großen Gatsbys zwar keinen Oscar gewonnen, aber hat sich für die Menschheit als das Party-Meme in den sozialen Medien verewigt. A little bit of party never killed nobody. Ein bisschen Party hat noch niemanden umgebracht, so postet er einem mit seinem Martini zu. 1926, ein Jahr nach Veröffentlichung des Romans von F. Scott Fitzgerald, wurde Gatsby das erste Mal verfilmt, basierend auf der Bühnenfassung des Romans, die im selben Jahr in Chicago Premiere feierte. Der Film ist verschollen, einzig der Trailer existiert noch, inzwischen ein Online-Video mit Kultcharakter. Vielleicht war die Erwartungsmesslatte zu hoch angesichts der eher schlechten Verkaufszahlen des Romans. Mittelmäßige Bewertungen gab es auch von den Filmkritikern. 1949, 9 Jahre nach Fitzgeralds Tod, folgte eine weitere Verfilmung, ebenfalls kein Erfolg. 25 Jahre später, 1974, haben Robert Redford und Mia Farrow unter der Regie von Francis Ford Coppola nur geringfügig mehr Aufsehen erregt. Und das auch nur in den Feuilletons, weil die Kritik den Film durchweg enttäuschend fand.
How do you do, Sport? I'm Gatsby.
Die britisch-amerikanische TV-Adaption von Gatsby im Jahr 2000 war gut besetzt, gut gemeint und sonst nichts. 2002 eine filmische Neubearbeitung. Rassismus und Klassenkämpfe, Ghetto, ein bisschen Hip-Hop, all das ebenfalls ein Reinfall. Der große Gatsby Anfang der 2000er, für Filmemacher verbrannter Stoff, sollte man meinen. Nach über 75 Jahren gescheiterter Verfilmungsversuche. Und dann 2013 das.
Mr. Gatsby.
Hey, sweet baby. Come on.
Right here, now. Mr. Gatsby.
Wer ist dieser Gatsby?
Kennen Sie ihn?
Ein Kriegsheld. Mr. Gatsby existiert nicht.
Gatsby? Welcher Gatsby?
Regisseur Baz Luhrmann, Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan und Tobey Maguire in den Hauptrollen. Soundtrack von Fergie featuring Q-Tip. Endlich. Die ganze Lust, die Lebensfreude. Der Neid, die Gier, die Verzweiflung, die in diesem Roman stecken, auf Film gebannt. Ein Farbenfeuerwerk. Mitreißende Dialoge, die in den treibenden Beats zügelloser Tanzszenen untergehen. Man wird durch die Handlung getrieben, so rast- und ruhelos, wie es manche vielleicht nur beim ersten Lesen des Romans empfunden haben.
Ich wünschte, ich hätte alles auf der Welt mit dir gemacht.
Seitdem konnte Gatsby auch auf der Bühne begeistern. Eine immersive Gatsby-Theatershow in London hat immerhin 7 Jahre Besucherinnen aus aller Welt angezogen. Seit einigen Wochen wird der Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz, Daniel Morgenroth, für seine immersive Adaption des Klassikers gefeiert, bei der das Publikum mitten im Geschehen dabei ist. Und er bringt auf den Punkt, was die fiktiven Partygäste Gatsbys wohl gedacht haben müssen.
Wenn man rausgeht, ist mein Wunsch eigentlich, dass man nicht rausgeht und sagt, was habe ich gesehen, sondern oh, was ist mir gerade passiert.
Severin Neve war das zu 100 Jahre Gatsby. Und das war Teil 1 der ARD-Infonacht mit Milad Kupay. Hier geht's gleich weiter mit Konstanze Nastarowitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die neue Woche.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Anke Arndt. Guten Morgen. Hunderttausende Menschen sind zum traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin gekommen. Die Veranstalter sprachen von 750.000 Besuchern. Die Polizei äußerte sich zurückhaltender. Ricardo Westphal, RBB 24.
Die Polizei sprach von Besucherzahlen im sechsstelligen Bereich. Die Stimmung sei ausgelassen und friedlich gewesen. Die Parade fand zum ersten Mal im Osten Berlins statt, in Friedrichshain. Die Stammstrecke in Kreuzberg konnte wegen einer Großbaustelle nicht genutzt werden. 68 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren aus aller Welt zogen auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee entlang, tanzend, trommelnd oder singend. Aufwendige Kostüme, bunte Farben und internationale Musik prägten das Straßenbild.
Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. GdP-Chef Roskopf sagte in der ARD, gerade an Bahnhöfen verspreche man sich von solchen Tasern einen Mehrwert, denn dort nehme die Gewaltbereitschaft etwa mit Messern zu. Die Linke warnte dagegen davor, dass der Einsatz von Tasern tödlich sein könne. Es seien dazu zahlreiche Fälle dokumentiert, so die Abgeordnete Bünger. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles etwa 300 Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Sie wurden wegen der anhaltenden Proteste geschickt, die sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde richten. Aus Kalifornien, Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen.
Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga besiegten sie die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit 38:33. Im Nations League-Finale des Fußballs hat Portugal gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Zuvor hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 gegen Frankreich mit